Ich darf den Text lesen unter dem großen Thema aus der Freude leben. Holger, sind wir ganz gespannt, was du da rauspickst aus dem Wort wieder für uns. Ich lese Philipper 4, die Verse 1 bis 7. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und mein Siegeskranz, seht, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Die Evodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, stehe ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buche des Lebens sind. Freut euch in dem Herrn alle Zeit, wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden, der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Amen.
Guten Morgen. Ich möchte ja an diesem Wochenende mit euch so einen kleinen Bogen spannen durch den Philipperbrief. Gestern Philipper 1, leidenschaftlich leben. Und da war ja dieses Phänomen festzustellen, dass der Apostel Paulus in diesem ersten Kapitel viermal von seinen Fesseln spricht, aber auch viermal von der Freude, die er in Jesus hat. Und das ist wieder so eine wunderbare Fügung des Heiligen Geistes, wie er diesen vierfachen Fesseln diese vierfache Freude entgegensetzt. Und wie Paulus dann schreibt, dass seine Umstände, so schlecht sie waren nach menschlichen Kategorien, dass sie doch vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind. Und so ist das mit unserem Gott, dass er eben all die Dinge, die eigentlich nach menschlichen Kategorien schlecht, einengend, begrenzend sind, dass er aus denen etwas macht, zum Guten, zur Herrlichkeit, ja zur Förderung des Evangeliums und zur Verherrlichung seines Namens. Und nicht zuletzt haben wir deshalb, weil Paulus im Gefängnis saß, was in unserer Bibel? Den Philipperbrief. Ah, genau, ja, den hätten wir nicht, wenn Paulus damals nicht im Gefängnis gewesen wäre. Also damals schon hat Gott 2000 Jahre später an die Gemeinde in Dorf Chemnitz gedacht, dass wir auch da den Philipperbrief miteinander lesen können. Ja, so ist Gott. Da sitzt einer in seinem kleinen Gefängnis und Gott denkt, oh, und die Dorf Chemnitzer sollen das auch noch erfahren. Ja, schreib mal. Das ist so großartig in unserem Gott. Und darum diese Leidenschaft, diese Freude des Apostels Paulus, selbst in dieser Begrenzung seines Lebens, die er dort erfahren musste. Und dass es ihm gar nicht um sich ging, sondern dass das in ihm durchbricht. Das Leben ist für mich Christus. Ja, leidenschaftlich leben bedeutete für ihn, für Christus zu leben. Leidenschaftlich zu leben bedeutete für ihn, zur Förderung des Evangeliums zu leben. Und leidenschaftlich zu leben bedeutete für ihn, zur Förderung seiner Glaubensgeschwister zu leben. Und als ich heute Morgen im Bad war, da ging mir dieses Wort auch nochmal so durch den Sinn, dass Paulus sagt, ja, ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein, denn es ist weit besser. Aber das Bleiben im Fleisch ist nötiger, um euretwillen. Und darum weiß ich, dass ich bleiben werde. Und dann dieser schöne programmatische Satzteil, zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Und das ist mir ganz neu wichtig geworden, dass wir dafür etwas sind, dass wir diese Bestimmung unseres Lebens erkennen in der Gemeinde, einander zur Förderung und zur Freude im Glauben zu sein. Ja, und diese vielen herrlichen Verse, die dort im ersten Kapitel sind, ja, dass der in uns angefangen hat, ein gutes Werk, der wird es auch vollenden, das ist die Gewissheit, auf der unser ganzer Glaube ruht. Und da merken wir schon, hier ist viel, viel Grund zur Freude. Und damit machen wir diesen Sprung jetzt zu Kapitel 4. Bei uns in der Hasenheide machen wir den Philipperbrief in 4 Teilen. Ihr kriegt das jetzt nur verkürzt. 1 bis 4 sozusagen dieser schöne Bogen. Aus der Freude leben. Ich habe auch das wieder in ein paar kleine Portionen gepackt. Diese erste Aufforderung aus Philippa 4, Vers 1. Steht fest im Herrn, Geliebte. Dann diese zweite Aufforderung, Vers 4. Freut euch im Herrn alle Zeit. Und die dritte Aufforderung, Vers 6. Seid um nichts besorgt. Diese drei Aufforderungen des Apostels Paulus, die sollen uns heute Morgen beschäftigen. Es gibt 4 Hauptsehnsüchte im Leben jedes Menschen. Freude, Frieden, Liebe und Geborgenheit. Und solange diese 4 Dimensionen unseres Lebens unerfüllt bleiben, bleiben wir als Menschen auf der Suche. Das treibt uns um. Wir merken, da ist ein Loch in uns, da fehlt was. Doch leider suchen wir die Erfüllung dieser Sehnsüchte als Menschen immer wieder am falschen Ort. Immer wieder. Auch Christen sind davor nicht gefeit. Wir lassen uns zu schnell mit zweitklassigem Ersatz abspeisen. Und deshalb gibt es auch in unserer Gesellschaft so viele Süchte. Denn Sucht hängt wesensmäßig ganz eng mit Suchen zusammen. Die Menschen suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und kehren belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Dieses alte Lied passt nach wie vor, um das Wesen unserer Zeit und des Menschen zu beschreiben. Und deshalb sind wir Menschen auch so anfällig für Versuchung, für Verführung, für Betrug, der an diese Ursehnsüchte unseres Lebens anknüpft. Und die Bibel deckt die tiefste Wurzel unserer unerfüllten Lebenssehnsüchte auf und sagt, es ist die Trennung von Gott. Die Trennung von Gott. Ohne Gott steht in unserem Leben alles unter dieser Überschrift Endstation Sehnsucht. Ohne den, aus dem alles Leben kommt und der selbst das Leben ist, bleibt unser Leben zutiefst leer und unerfüllt. Wir sind als Menschen schöpfungsmäßig auf Gott, auf die Gemeinschaft mit Gott hin angelegt. Ihr habt in eurem Schaukasten dieses schöne Wort aus Prediger 3, er hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Wir sind darauf angelegt. Und deshalb kann uns einfach nichts befriedigen, außer ihm. Und auch wenn wir als Christen irgendwo dann mal wieder in den falschen Quellen rumschlürfen, in den falschen Löchern buddeln, an den falschen Stellen suchen, müssen doch wir diese Erfahrung machen. Diese Sehnsucht wird durch nichts gestillt, als durch Jesus allein. Nur durch ihn. Und die Bibel nennt Jesus deshalb den, der alles in allem erfüllt. Also ihr wisst bestimmt, in welchem Brief dieses Wort steht, oder? Na, mein Dorf Chemnitzer. Nein, aber fast. Auch nicht? Epheser. Jawohl, Epheser, da steht's. Epheser 1, Vers 23. Jesus ist der, der alles in allem erfüllt. Okay, das lesen wir jetzt mal. Das war offensichtlich nicht so vertraut, wie ich dachte. Dann gehen wir mal nach. Das Epheserbrief, dachte ich, das stößt ja bei euch auf. Na klar, kennen wir alles. Epheser 1, Vers 22. Da schreibt Paulus, alles hat er, der Vater, seinen Füßen, den Füßen Jesu, unterworfen und hat ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Man könnte auch übersetzen, die Vervollständigung dessen, der alles in allen erfüllt. Wow! Wie wir hier sitzen, als Teil der Gemeinde. Wir sind von ihm her dazu bestimmt, die Vervollständigung des Christus zu sein. Mit anderen Worten, ohne uns ist er unvollständig. Kann man das glauben? Kann man das fassen? Ich spreche es aus, aber wer will das wirklich fassen? Dass unser Herr sagt, ich bin unvollständig ohne euch. Aber so ist das eben mit dem Leib. Das Haupt alleine reicht nicht. Es braucht diesen ganzen Leib. Also wir als Gemeinde sind die Vervollständigung unseres Herrn. Und der trägt hier diesen wunderbaren Titel, dass er der ist, der alles in allen erfüllt. Ja, das hat in erster Linie natürlich diese prophetische, zielgerichtete Perspektive. Unser Herr ist der, der einmal in seiner Schöpfung alles in allen erfüllt. Jede Finsternis, jedes Loch, jeden Leerraum seiner Geschöpfe wird er mit seiner Liebe, seinem Frieden, seinem Leben erfüllen. Alles. Er ist der, der alles in allen erfüllt. Und nur weil Jesus der ist, kann es eben dazu kommen, dass Gott einmal sein wird, alles in allen. Aber dieses Wort von unserem Herrn, dass er der ist, der alles in allen erfüllt, das hat eben nicht nur diese prophetische Perspektive, sondern das fängt heute hier in seiner Gemeinde und in unserem Leben an. Er will heute schon in deinem Leben der sein, der alles in allen in dir erfüllt. Alles, das heißt jede Sehnsucht deines Lebens. Und in allen, das heißt eben auch in dir und in mir. Nehmt das mit. Jesus, unser Herr, ist der, der alles in allen erfüllt. Einmal prophetisch, aber hier und heute in unserem kleinen Leben. Da will er damit anfangen, alles in uns zu erfüllen. Jesus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das alles bekommen wir aber nicht als Tiefkühlkost, die wir einmal bei unserer Bekehrung erhalten und die wir dann nach Belieben ausfrieren und zu uns nehmen könnten. Sondern das erhalten wir immer wieder neu aus dem täglich aktualisierten Glauben in der Lebensgemeinschaft mit Jesus. Der Glaube ist keine Tiefkühlkost, sondern Frischkost. Das Volk Israel in der Wüste musste sein Manna täglich neu sammeln, außer am Schabbat. Und wer auf Vorrat sammeln wollte, und ich weiß ganz sicher, da wäre ich mit dabei gewesen. So ein Typ bin ich auch, das mit dem Vorrat sammeln, da wäre ich vorneweg dabei gewesen. Ja. Wer auf Vorrat sammeln wollte, außer am Tag des Schabbat, beziehungsweise davor, der musste erleben, wie es anfing zu stinken und Würmer reinkamen. Und das hat natürlich eine Botschaft für uns hier und heute. Paulus sagt ja, das alles ist als Vorbild, als Typus für uns geschehen, damit wir nicht genau dieselben Fehler machen, die Israel damals schon gemacht hat. Und das bedeutet für uns, dass überall da, wo diese Aktualisierung unseres Glaubens, dieses heute sammeln wir neu, dieses Wort des Lebens, dieses Brot des Lebens, das Manna in der Gemeinschaft mit Jesus. Wo wir diese Aktualisierung des Glaubens nicht erleben, diese konkrete und praktische Lebensgemeinschaft mit Jesus, morgens anfangend und abends endend und dazwischen auch noch, da kann es eben auch bei einem Christen anfangen zu stinken. Und da kann auch im Leben eines Christen der Wurm drin sein. Lebenssehnsüchte, die unerfüllt bleiben, in die Jesus nicht reinkommt in unserem Leben, die geben immer wieder dem Teufel die Ansatzpunkte für Verführung auch von Kindern Gottes. Sei es durch weltliche Verführung, zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens, oder sei es fromme Verführung durch Sekten oder christliche Schwärmerei. Also das beste Mittel gegen Verführung und Lebenssehnsucht ist die intensive tägliche Lebensgemeinschaft mit unserem Herrn Jesus. Hier erfahren wir Freude, Frieden, Liebe und Geborgenheit. Und all diese vier Stücke finden sich jetzt in unserem Text, Philipper 4. Wir beginnen mit dem ersten Vers, mit dieser ersten Aufforderung des Apostels Paulus. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und Krone, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Daher, das ist immer ein Wort, was zurückweist. Wie schon in Philipper 2,12 beginnt Paulus auch diesen Abschnitt mit diesem rückbezüglichen Wort daher, deshalb. Das unterstreiche ich mir immer in meiner Bibel, weil das klar macht, wenn da so ein daher, deshalb steht, dann ist das immer wie so ein Pfeil rückwärts. Jetzt folgt eine Konsequenz aus dem vorher Gesagten. Dieses Wort ist wie eine Brücke zu dem vorhergehenden Abschnitt. Daher, deshalb. Diese Aufforderung von Vers 1 steht fest im Herrn, hat seinen Hintergrund also in dem Abschnitt Philipper 3 ab Vers 17, den wir kurz davor lesen. Philipper 3 ab Vers 17. Darauf bezieht sich dieses daher, deshalb. Und da schreibt Paulus, seid miteinander meine Nachahmer, Brüder. Davon haben wir gestern gesprochen. Seht auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Und jetzt kommt diese unfassbare Tragik im Raum der Gemeinde. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe und es nun aber auch mit Weinen sage. Paulus hat nicht über das Gefängnis geweint, er hat nicht über seine Fesseln geweint, aber darüber weint er. Dass es Menschen in der Gemeinde gibt, die Feinde des Kreuzes Christi sind. Deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch, deren Ehren ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Das ist sozusagen der zusammenfassende Tenor dieses, die Feinde des Kreuzes Christi sind. Das heißt, es sind Menschen, die das Kreuz Jesu, Golgatha, stehen lassen, gar keine Frage. Aber in ihrem Leben, da hat das Kreuz keinen Platz. Das Ich mitzukreuzigen, meine Vorstellungen, meinen Willen, meine Pläne, die ich vom Leben, von meiner Situation, von meinen nächsten Schritten habe, das mit Jesus ans Kreuz zu geben, mein Ich, meine Herrschaft, meine Autonomie, mein Willen, meine Pläne, mit Kreuz sehen zu lassen, mit Jesus. Da ist das Kreuz mitten in unserem Leben und nicht nur dort auf Golgatha. Leiden, Anfechtungen, Bedrängnisse anzunehmen, in die Leidensgemeinschaft mit Jesus hineinzukommen, das bedeutet Kreuz in unserem Leben. Und da gibt es eben Christen, und das ist heute unglaublich verbreitet, die nicht in diese Lebens- und Leidensgemeinschaft mit Jesus eintreten wollen, sondern für die ist Jesus nur als Optimierer ihrer persönlichen Lebenswünsche da. Und so werden sie zu Feinden des Kreuzes Christi. Sie reden vom Kreuz Christi auf Golgatha, aber in ihrem Leben, da darf das Kreuz nicht sein. Da muss alles weggebetet werden. Da entzieht man sich allem, was in irgendeiner Weise dieses Kreuz im Leben darstellt. Und Paulus setzt dem entgegen, diesem auf das irdische Sinnen und auch Jesus nur noch nutzbar zu machen für die Optimierung meines irdischen Lebens. Dem setzt Paulus jetzt in 3,20 dieses richtungsweisende Wort entgegen. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichheit mit seinem Leib der Herrlichkeit. Da werden wir da alle anders sein und anders sitzen als heute noch mit unseren ganzen Einschränkungen. Nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, alle Dinge sich zu unterwerfen. Unser Bürgertum ist in den Himmel. Das ist die Ausrichtung des Apostels Paulus. Und Manfred Siebald, der besingt es einmal vor langer Zeit, als seine Texte auch noch sehr, sehr klar waren, in einer wunderbaren Weise, in welchem Dilemma wir oft mit Kopf und dann unserem faktischen Leben, wie oft wir da drinstecken. Er singt, ist uns der Himmel fremd geworden? Kann uns nur noch die Erde freuen? Soll unser Süden, unser Norden die Grenze unseres Lebens sein? Vom Himmel singen unsere Lieder, doch nie vom irdischen Verzicht. Wir singen laut, Herr, komm doch wieder, und denken leise, jetzt noch nicht. Und deshalb ist das ein Wort, was wir ganz tief verinnerlichen müssen. Unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Und dieses Wort ist in der heutigen Zeit nochmal doppelt und dreifach wichtig. Denn für Bürgertum steht hier unsere Politeia, unsere Politik. Und wir erleben ja eine Zeit, in der auch politische Diskussionen und Fragestellungen viele Menschen innerhalb der Gemeinde auseinanderbringen. Ja, das fing ganz neu mit Corona an und hat seitdem nicht wieder aufgehört. Da geht ein Riss durch Gemeinden, durch Familien, durch Leute, die alle Jesus anbeten in ihrem Leben. Weil sie diese Politik mit einmal reinziehen und nicht mehr wissen, wo sie doch eigentlich alle zusammen hingehören, wo unsere Politik doch eigentlich ist. Unsere Politik, unser Bürgertum ist in den Himmel, von woher wir unseren Herrn erwarten. Also wir dürfen uns da nie in dieses politische Tagesgeschäft zu sehr reinziehen lassen, dass wir uns darüber auseinanderdividieren. In dieser Welt, hier und heute, sind und bleiben wir alle als Gemeinde Jesu zutiefst Ausländer, Fremdlinge, unterwegs im Vorläufigen. So wie Abraham, Isaak und Jakob, die sich im Hier und Heute nicht dauerhaft einrichteten, sondern die in Zelten wohnten. Warum? Weil sie so leidenschaftliche Camper waren? Nein, das war eine Botschaft, ein Bekenntnis. Sie wollten damit ausdrücken, wir bleiben hier in Zelten unterwegs, um deutlich zu machen, wir suchen die Stadt, deren Baumeister Gott ist. Wir sind unterwegs auf unsere eigentliche Heimat, darum Zelte. Nun erwartet unser Herr nicht von uns, dass ihr eure schönen Häuschen hier alle im Erzgebirge verkauft und in Zelte umzieht. Aber um die Haltung, um die innere Haltung, da geht es schon drum. Dass wir uns hier nicht verlieren, nicht festmachen im Diesseits. Und im Blick auf diese Ausrichtung von 3,20 schreibt Paulus jetzt in Kapitel 4,1. Steht in dieser Weise, wie ich das gerade hier 3,20 gesagt habe, steht in dieser Weise, in dieser Ausrichtung auf euer himmlisches Bürgertum, auf den wiederkommenden Christus, steht in dieser Weise fest. Und das ist gar nicht so einfach. In einer Welt, die mit ihren Anforderungen und Angeboten jeden Tag massiv nach uns greift. Feststehen. Das ist das Gegenteil von schwanken, hin und her geworfen werden, umfallen, zurückweichen. Paulus spricht in Epheser 4,14 von denen, die hin und her geworfen werden von jedem Wind der Lehre. Und in Jakobus 1,6 spricht der Heilige Geist von Menschen, die wie eine Meereswoge vom Wind hin und her getrieben werden. Wie können wir da rauskommen aus diesem ewigen Hin und Her unseres Lebens, diesem Nicht-Wissen, was wir wollen, diesem jeder neuen Sache nachlaufen? Wie können wir zu festen Persönlichkeiten Gottes werden? Paulus sagt hier, steht fest. Wie? Wo? Wie passiert das? Im Herrn. Im Herrn. Nur in der gelebten Gemeinschaft mit Jesus können wir feststehen. Hier ist unser Ankerpunkt. Hier ist der Ort, an dem wir uns festmachen können, an dem wir feststehen in all den Stürmen unserer Zeit und unseres Lebens. Und darum schreibt der Apostel Paulus, und jetzt sind wir tatsächlich beim Kolosserbrief, in Kolosser 2, Vers 7, dass wir in Christus bleiben sollen. Und er drückt das wunderbar in zwei Bildern aus, Kolosser 2, 7. Bleibt in ihm, also in unserem Herrn, verwurzelt und bleibt auf ihn gegründet. In Jesus verwurzelt, auf ihn gegründet. Das ist jetzt das, wie man feststehen kann im Herrn. Schauen wir uns diese beiden Bilder mal kurz an. Auf Jesus gegründet. Also unser Leben soll wie ein Haus sein, das sein Fundament in dem hat, was Jesus für uns getan hat. Unser Leben, unser Heil gründet sich nicht auf das, was wir tun, sondern auf das, was Jesus für uns getan hat. Und wenn wir das einmal wirklich ganz tief begriffen haben, dann werden wir stark und gewiss und können feststehen. Hebräer 13, Vers 9, das Wort liebe ich auch. Es ist gut, dass das Herz fest werde. Welches geschieht? Wie?
Durch Gnade.
Durch Gnade. Hebräerbrief. Wunderbar. Welches geschieht durch Gnade? Und dann steht und fällt unser Leben eben nicht mit den Temperaturschwankungen unserer Gefühle. Heute fühle ich Jesus, morgen fühle ich ihn nicht. Gerade habe ich schlecht gegessen, da scheint Jesus weit weg zu sein. Hier habe ich mit den Hormonen zu tun. Ach Herr, ich spüre dich nicht. Unabhängig von unseren Gefühlslagen und eben doch unabhängig von der Erfolgsbilanz unseres Tuns. Hat es heute mal geklappt oder bin ich wieder reingefallen? Habe ich versagt? Nein, es ist gut, dass das Herz fest werde. Das geschieht durch Gnade. Gründen, festmachen auf dem, was Jesus für uns getan hat. Und es ist wichtig, dass wir uns auf dieses Fundament ganz, ganz klar stellen. Und ich möchte das auch immer wieder hineinsprechen in diese Familienbeziehung, wo Kinder in gläubigen Elternhäusern aufwachsen und wo man dann so reinkommt. Das ist gesegnet, bewahrt, wunderbar. Aber es braucht immer wieder die ganz klare persönliche eigene Entscheidung. Jawohl, auch ich will mein Leben auf diesem Fundament Jesus gründen. Nicht mehr auf dem Glauben meiner Eltern, sondern auf meiner eigenen Entscheidung. Jesus, du mein Herr, du mein Fundament. Ja, das zweite Bild, was Paulus in Kolosser 2,9 gebraucht, wir sollen in ihm verwurzelt bleiben. Also unser Leben soll wie ein Baum in Jesus verwurzelt sein. Die Standfestigkeit und die Lebensfähigkeit eines Baumes entscheidet sich an seinen Wurzeln. Worin sind wir verwurzelt? Mit unserem Denken, Fühlen und Wollen. Im Sichtbaren, in dieser Welt oder in Jesus. Und wenn wir in Jesus verwurzelt sind, sind wir Flachwurzler oder? Was ist das Gegenteil von Flachwurzler? Tiefwurzler, das habe ich auch lange gedacht. Nein, Pfahlwurzler. Pfahlwurzler. Ja, woran erinnert uns der Begriff Pfahl? Ans Kreuz. Er hing am Pfahl, am Kreuz. Versteht ihr? Es gibt eben auch im Leben als Christen unterschiedliche Arten, wie man verwurzelt sein kann. Es gibt auch in der Gemeinde Menschen, die sind Flachwurzler. Und dann gibt es die anderen, die sind Pfahlwurzler. Die treiben ihre Wurzeln ganz tief hinunter in Christus, in sein Kreuz, in die Lebensgemeinschaft mit ihm. Und immer wenn ich spazieren gehe, im Wald, und wir haben auch in Berlin Wälder, dann sehe ich immer wieder Bäume, die vom Sturm umgehauen worden sind. Und was sehe ich immer wieder? Das sind immer Bäume, die haben Flachwurzler. Da siehst du die ganze Wurzelschicht mit ein bisschen Erde immer noch mit rausgeholt. Flachwurzler. Als Flachwurzler kommt man nicht durch die Stürme. Und die Stürme ziehen auf in unserer Zeit. Ganz massiv. Wir brauchen tiefe Wurzeln, rein in Christus, in sein Wort, in die Gemeinschaft mit ihm, in die Gemeinde. Tiefe Wurzeln. Sonst werden wir die kommenden Stürme nicht durchstehen. Ganz klar. Die Wurzeln verankern die Pflanze im Boden, aber sie nehmen auch aus dieser Wasser und Nährstoffe auf. Und wie in der Natur, so gibt es eben auch im Glaubensleben Wurzeln, durch die wir in Jesus verankert werden und Nährstoffe aufnehmen. Und deshalb immer wieder mal diese Frage, wie ist es um das Wurzelsystem unseres Lebens bestellt? Die Bibel nennt als Wurzeln des Glaubens das Gebet, das Bleiben in der Lehre der Apostel, die Gemeinschaft in der Gemeinde, das Brotbrechen. Apostelgeschichte 2, 42. Und ich frage euch, wie ich das mich auch immer wieder frage, wie sieht es aus mit deinem persönlichen Gebetsleben? Wie sieht es aus mit deiner persönlichen Zeit über der Bibel? Ist das deine Bibel? Unterstreichst du, forschst du? Ist das deine Bibel? Und mit der Gemeinschaft in der Gemeinde, dass du kein Hopper wirst, sondern fest dazugehörst, verwurzelt bist. Nur so kann es dazu kommen, dass wir feststehen im Herrn. Nur so. Verwurzelt und gegründet, feststehen in Jesus. Jetzt ist interessant, in diesem ersten Vers, Philipper 4, 1, da steht noch ein kleines Wörtchen am Ende, das ist auch ganz wichtig. Steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Geliebte steht hier noch. In 4.1. Steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Also Paulus verbindet die Aufforderung zum Feststehen mit dieser Anrede, Geliebte. Feststehen in Jesus kann ich eben nur da, wo ich mich von Jesus bedingungslos geliebt weiß. Ich bin ein Geliebter Gottes. Und das könnt ihr alle laut oder leise in eurem Herzen mitsprechen, denn das gilt, wenn ihr Jesus kennt, für euch auch. Ich bin ein Geliebter Gottes. Macht euch das klar, was das bedeutet. Ich bin ein Geliebter Gottes. Ich muss mir die Liebe Gottes nicht verdienen. Sie wird mir auch nicht strafend immer wieder mal entzogen, wenn ich nicht so funktioniere. Sondern sie ist völlig unabhängig von meinem Verhalten. Und weil wir jetzt von Gott so fest und unwandelbar geliebt sind, deshalb können wir jetzt auch feststehen in ihm, weil wir wissen, wir sind und bleiben seine Geliebten. Wir müssen uns nicht überall hin auf den Weg machen, um Liebe zu suchen. Über sein Volk Israel klagt Gott in Jeremia 2, Vers 33, ein Weg, ein Wort, was ich so zentral auch in unsere Zeit und auch in die Gemeinde oft hineingesprochen empfinde. Wie schön richtest du deinen Weg ein, um Liebe zu suchen. Darum hast du auch an Übeltaten deine Wege gewöhnt. So sind wir Menschen. Für die Liebe sind wir bereit, auch falsche Wege zu gehen, auch Böses zu tun. Wenn wir nur geliebt werden, Wie viele Teenager sind nur deshalb vorzeitig mit dem Geliebten ins Bett gegangen, weil sie Angst hatten, ihn sonst zu verlieren. Wie schön richtest du deinen Weg ein, um Liebe zu suchen. Darum hast du auch an Übeltaten deine Wege gewöhnt. Wie viel gerade hier auch unter unseren jungen Leuten dieses Wort dazu führt, dass ganz entscheidend falsch abgebogen wird und dann ins Leben ohne Jesus. In dieser verzweifelten Suche, Liebe zu finden und Liebe nicht zu verlieren, dann auch in Kauf nimmt, ganz bewusst falsche Wege des Ungehorsams zu gehen. Nein, das haben wir nicht nötig. Wir sind Geliebte Gottes. Was Größeres gibt es nicht auf dieser Welt. Die erste Aufforderung daher: steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Jetzt kommen wir zu dieser zweiten Aufforderung von Vers 4. Freut euch in dem Herrn alle Zeit, wiederum will ich sagen, freut euch. Nach der Aufforderung zum Feststehen kommt nun die Aufforderung zur Freude. Ja, geht denn das? Kann man denn Freude befehlen? In meiner Bibel unterstreiche ich Gebote und Ermahnungen blau und Verheißungen Gottes rot. Also die Farben sind austauschbar, aber die Kategorien sind schon gut. Die Gebote und Ermahnungen Gottes unterstreiche ich mit blau, die Verheißungen Gottes mit rot. Nun lese ich diesen Satz: Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Jetzt brauche ich Hilfe. Wie soll ich ihn unterstreichen? Mit rot oder mit blau?
Violett.
Wie schlau und auf Chemnitzer. Ja. Für mich ist das wieder so ein Vers, an dem man sieht, wie unterschiedlich man die Bibel lesen kann. Der eine liest die Bibel in erster Linie als Forderung Gottes an sein Leben. Jetzt muss ich mich auch noch freuen. Der andere, der liest die Bibel in erster Linie als Evangelium, als frohe Botschaft über das, was Gott uns schenkt und was Gott uns sein will. Und da entdeckt man dann eben in der Aufforderung zur Freude, und es ist ein Imperativ, freut euch, und mit Imperativen haben wir es nicht so, ja, freut euch. Da entdeckt man eben auch in diesem Imperativ mit einmal im Kern eine Verheißung. Nicht, wir müssen uns freuen, sondern wir dürfen uns freuen. Ja, Violett. Wir dürfen uns freuen. Wir haben als geliebte Kinder Gottes allen Grund zur Freude. Allen Grund. Es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, kein Milliardär oder sonst was, der so viel Grund zur Freude hätte, wie jeder einzelne von uns, der Jesus Christus als seinen Herrn in seinem Leben hat. Niemand. Wir müssen uns das nur bewusst machen. Uns die Augen dafür öffnen lassen. Freude kann man nicht befehlen. Aber man kann sich den Grund zur Freude bewusst machen, um die eingeschlafene Freude wieder aufzuwecken. Hey, wach mal wieder auf. Freude, Dankbarkeit in meinem Leben. Da sind wir dann bei Psalm 103, Vers 2. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und Leute, nicht erst mit beginnender Demenz sind wir Menschen Meister im Vergessen. Wir vergessen so, so viel. Und ich muss sagen, heute rückwirkend beneide ich fast die, die in ihrem Leben Tagebuch führen über bestimmte Erlebnisse, die sie auch mit Jesus hatten. Denn ich vergesse so viel. Und ich muss mich dann wirklich manchmal bewusst hinsetzen und sagen, so, jetzt möchte ich mal einfach ein bisschen zurückschauen und möchte mir wieder in Erinnerung rufen,
was du mir alles Gutes getan hast. Dann kommt die Freude. Dann kommt die Freude und das Staunen. Und deshalb schreibt Paulus, freut euch in dem Herrn. Nicht an irgendwelchen Umständen meines Lebens, freut euch in dem Herrn. Unsere Freude hat ihren Grund in Jesus. In dem, was er für uns ist, in dem, was er für uns getan hat und in dem, was er noch tun wird. Er ist unser Schöpfer, der uns liebt und der uns will. Jeder einzelne von uns, der da ist, ist ein Beweis dafür, dass Gott einmal gesagt hat, ich will dich. Und deshalb bist du auf der Welt. Wir wissen, dass das schon vor Grundlegung der Welt geschehen ist. Da war noch nichts, da warst du noch ein Gedanke in Gott und da hat er dich schon gedacht, an dich gedacht. Die Inge, die will ich. Unbedingt, die muss da sein, sonst fehlt was. In meiner Vervollständigung. Das ist dieser Vater, der uns liebt und erzieht und bewahrt und uns teilhaben lässt an allem, was er selber ist und hat. Und Jesus, das ist unser Heiland und Erlöser, der für uns Mensch geworden ist, der am Kreuz für uns gestorben ist, der jede offene Rechnung unseres Lebens bezahlt hat. Und wenn man sich dem mal stellt, was für offene Rechnung wir in unserem Leben eigentlich haben. Schon alleine da. Es entsteht für Freude und für Dank, wenn ich an all die offenen Rechnungen meines Lebens denke, für die Jesus bezahlt hat. Er hat uns erlöst von der Macht der Sünde, von der Macht des Todes und von der Macht des Teufels. Ist das Grund zur Freude? Oh ja. Die charismatischen Dorfchemnitzer springen über vor Freude. Heute führt, bewahrt, segnet, hilft und verändert er uns. Morgen wird er wiederkommen, um uns zu sich zu nehmen, uns zu erretten vor diesem kommenden Zorn, unseren Leib umzugestalten, gleich zu machen seinem Leib der Herrlichkeit. Er wird jede Träne von unseren Augen abwischen, jeder einzelne, und uns teilhaben lassen an seinem Reich und seiner Herrlichkeit. Und am Ende wird er alle Feindschaft, allen Tod, alles Unheil überwinden und alles zurückführen in sich, auf das Gott sei alles in allen. Ist das Grund zur Freude? Na, das ist doch schon besser. Ha? Und diese Aufzählung, die ist ja nun alles andere als vollständig. Und sie berücksichtigt doch noch gar nicht die ganz persönlichen Gnadenerweise unseres Lebens. Unsere Familie, unseren Beruf, unsere Gesundheit, unseren Wohlstand. Da gibt es doch so viel, wo wir einfach nur staunend danken können. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Aber genau an dieser Stelle, mit dem Blick auf unser Leben, kriegen wir manchmal auch ein Problem. Was, wenn wir in unseren persönlichen Lebensumständen gerade wenig Grund zur Freude haben? Wenn es in unserer Familie, unserem Beruf, unserer Gesundheit, unserem Wohlstand nicht so erfreulich aussieht? Ist das Ende unserer Freude? Paulus schreibt in Vers 4, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Paulus nimmt extrem wenig Rücksicht auf die aktuellen Befindlichkeiten unseres Lebens. Alle Zeit. Wie kann er das sagen? Wir können doch nicht unsere Augen verschließen vor Realitäten unseres Lebens. Nein. Aber wenn unsere Freude ihren Grund in Jesus hat, in dem, was er für uns ist und für uns tut, dann ist unsere Freude doch nicht abhängig von unseren äußeren Lebensumständen. Und auch diese äußeren Lebensumstände sind ja nicht Ausfluss eines blinden Schicksals, das mich gerade erwischt hat, sondern meine Lebensumstände, deine Lebensumstände sind persönliche Führungen Gottes. Auch da, wo wir Schnappatmung kriegen und das schier nicht mehr verstehen und manchmal auch kaum ertragen können. Es sind persönliche Führungen Gottes. Und für alle Führungen Gottes in unserem Leben gilt Römer 8, 28. Wir wissen. Im Glauben können wir das wissen. Dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, jetzt kommt ein ganz interessanter Nachsatz, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Damit will Paulus nicht für diese Verheißung noch irgendeine Schranke aufbauen, als wenn es Menschen gibt, die Gott lieben, und dann gibt es noch welche, die in seinem Vorsatz berufen sind. Nein, nein. Die, die Gott lieben, das sind auch die, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Aber dass er diesen Nachsatz noch macht, wo es um die Dinge in unserem Leben geht, die oft schwer sind und die uns doch zum Guten mitwirken müssen von Gott her, da ist es ihm so wichtig, daran zu erinnern, dass wir nach seinem Vorsatz, nach seinem Willen, nach seinem Plan berufen sind. Damit will Paulus sagen, unser Leben hat sein Fundament, seine Quelle im Vorsatz, im Plan, im Willen Gottes. Und dieser Plan ist immer ein Heilsplan. Sein Wille ist immer ein Liebeswille. Und deshalb macht Gott auch wirklich schlechte Dinge in unserem Leben. Ja, wirklich schlechte Dinge in unserem Leben. Zu seinen Dienern und Werkzeugen, die uns zum Besten dienen müssen. Ja, Gottes Wege mit uns sind immer auch die besten für uns. Auch da, wo das menschlich nicht erkennbar ist. Mit diesem Vers leben wir jeden Tag neu, wann immer Dinge in unser Leben hineinkommen, die schwierig sind. Und glaubt doch nicht, dass das bei mir oder anderen, für die, an die ihr so denkt, dass das Dinge sind, die so automatisch geschehen, da kommt jetzt eine Krankheit, ein Unfall oder ich weiß nicht was und ich sage, ach toll, da freue ich mich gerade drüber. Ja, nein, das sind natürlich Glaubenskämpfe. Das sind die Momente, wo ich das Manna wieder neu einsammeln muss. Das sind die Momente, wo ich wieder neu im Glauben Römer 8, 28 greifen muss, wo ich das mit dieser Situation zusammenbringen muss und sagen muss, selbst diese Situation stammt aus dem Liebeswillen Gottes. Hat Gott sich dienstbar gemacht, um in meinem Leben irgendetwas auszurichten, zum Besten, zum Guten, was sonst nicht passieren würde. Dass das ein Kampf ist, ein Glaubenskampf, aber ja, da kann man manchmal ganz schön mit zu tun haben, bis man da durchbricht. Aber machen wir uns das zu eigen, dass alle Dinge, ganz besonders auch die schwierigen, herausfordernden, immer die Botschaft Gottes beinhalten, komm bei mich bei. So sagt der Hesse. Komm bei mich bei. Komm mir ganz nah. Denkt ihr am Psalm 23? Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich. Er führet mich. Und dann? Und wenn ich wandere im finsteren Tale, du bist bei mir. Merkt ihr, da wechselt das Pronomen. Er, im finsteren Tal, du. Du. Weil eben im finsteren Tal er uns so nah ist wie nie zuvor. Wir haben aktuell in unserer Gemeinde so viele schwere Krankheitsfälle, dass es manchmal schier nicht mehr zu ertragen zu sein scheint. Ja, klar, Ältere, aber auch Jüngere. Wir haben eine 30-jährige junge Frau, die schweren Krebs mit einmal hat. Ja, auch richtig von der erblichen Disposition her, wo ganzen Lebenserwartungen, Träume und selbst alles steht davor zu zerplatzen. Und dann sagt sie, als ich die frage, wie geht's dir denn damit in deiner Beziehung zu Jesus? Dann sagt sie zu mir, mir war Jesus nie so nah wie jetzt. Wisst ihr, da stehe ich vor und denke, boah, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber das ist das Wunder, das geschieht. Das stimmt tatsächlich. Im finsteren Tal, du bist bei mir. Jesus ist uns so nah wie nie zuvor. Ich denke an den anderen Bruder bei uns aus der Gemeinde, der hatte eine Operation. Er hat mit seinem Tod gerechnet, aber nein, er ist nicht gestorben. Aber als er aufgewacht ist, war er von der Brust an nach unten gelähmt. Ha, stehst du davor und dann rede ich mit ihm, sag, was macht das mit dir in deiner Beziehung zu Jesus? Und er sagt, naja, also eigentlich würde ich Jesus ja schon ein paar Dinge deutlich sagen wollen, meint er. Aber am Ende hat der ja doch immer recht. Am Ende hat der ja doch immer recht. Und dann hält er fest an dieser Liebe. Und ich bete immer wieder für die beiden und für die anderen in unserer Gemeinde und unter euch bestimmt auch, die in solchen finsteren Tälern unterwegs sind, dass sie den Glauben festhalten an diesen Herrn, der der gute Hirte ist, ganz nah im finsteren Tal, an diesen Herrn, der gesagt hat, alle Dinge müssen uns zum Guten mitwirken. Dass wir diese Nähe Jesu suchen und niemals loslassen. Die Freude im Herrn hat eben eine ganz andere Quelle als unsere äußeren Lebensumstände. Und deshalb gibt es in der Gemeinschaft mit Jesus sogar Freude unter Tränen. Kennt ihr doch auch, oder? Freude unter Tränen, das ist kein Widerspruch. Immer wieder haben Christen das erlebt und bezeugt. Und das führt mich zur dritten großen Aufforderung des Apostels Paulus in unserem Text, Vers 6. Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasstet durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Der größte Freudekiller im Leben sind die Sorgen. Kaum ein Tag vergeht, ohne dass wir uns über irgendetwas Sorgen machen. Dabei drücken unsere Sorgen eigentlich nur aus, dass wir Gottes Fürsorge nicht vertrauen. Unsere Sorgen drücken aus, dass wir Gottes Fürsorge nicht vertrauen. Und deshalb schreibt der Apostel Petrus, 1. Petrus 5, Vers 7, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er ist besorgt für euch. Ich finde das so eine wundervolle Begründung. Warum können wir unsere Sorgen an ihn abgeben? Weil er besorgt ist um uns, für uns. Er macht sich Sorgen um uns. Darum müssen wir uns keine Sorgen mehr um uns machen. Wenn er sich Sorgen um mich macht, dann weiß ich das in den besten Händen. Was kann ich mit meinen Sorgen da schon noch machen? Nicht eine Elle meinem Leben zusetzen. Sagt der Herr. Gott, der Himmel, der Schöpfer Himmels und der Erde, der Weltenlenker, macht sich Sorgen um mich und mein kleines Leben. Er ist besorgt für mich. Er ist so groß, dass ihm das Größte nicht zu groß ist. Aber wisst ihr was? Er ist so groß, dass ihm auch das Kleinste nicht zu klein ist. Auch mit den kleinen Anliegen unseres Lebens, die doch für uns oft groß sind, auch wenn sie objektiv vielleicht klein sind, andere würden darüber lachen, was mir wichtig ist. Auch mit diesen kleinen Anliegen können wir kommen zu ihm. Seid um nichts besorgt. Er ist besorgt um uns. Und im Gebet dürfen wir uns dessen vergewissern und das jetzt in einem wieder persönlich aktualisierten Akt des Glaubens immer wieder neu an ihn abgeben, auf ihn werfen. Und wenn sie zurückkommen, dann halt wieder. So lange, bis wir sie abgeben an ihnen. Es gibt ein altes Motto, das lautet, mach aus deinen Sorgen ein Gebet. Finde ich toll, könnte man sich an den Kühlschrank kleben oder weiß ich wo. Mach aus deinen Sorgen ein Gebet. Das heißt, wenn immer mich die Sorgen überfallen, und das ist immer wieder der Fall, sie umzuwandeln. Mach aus deinen Sorgen ein Gebet. Und das ist Training, das ist Übung. Das geschieht nicht ein für alle Mal. Das ist etwas, das geschieht mit jeder Sorge neu. Mach aus deinen Sorgen ein Gebet. Und die Folge dieser geistlichen Müllentsorgung, die beschreibt Paulus dann in Vers 7 als Folge. Wenn wir abgeben unsere Sorgen an ihn, der besorgt es um uns. Und der Friede Gottes, der allen Verstand, alles Denken übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wo die Sorgen an Gott abgegeben werden, da ist eben Platz für den Frieden Gottes. Wir tauschen unsere Sorgen ein gegen den Frieden Gottes. Ich denke, das ist ein guter Tausch. Wir wissen uns mit unserem ganzen Leben umfassend geborgen in der liebevollen Vaterhand Gottes. Und dann können wir auch aus Freude leben. Und es ist immer wieder dasselbe. Auf die Situation schauen bewirkt Sorge. Auf Jesus schauen bewirkt Frieden. Auf uns selbst schauen bringt Frust. Auf Jesus schauen bringt Freude. In diesem Sinne, schaut auf das Richtige. Und dann geht's uns so, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Amen. Herr Jesus Christus, was sind wir froh, dass wir dich kennen und dich in unserem Leben haben dürfen. Was sind wir froh, dass du der bist, der alles in allen erfüllt. Was sind wir froh, dass wir nicht überall an jedem schmutzigen Tümpel dieser Welt nach Liebe suchen müssen, sondern dass wir wissen dürfen, wir sind deine Geliebten. Herr, was sind wir froh, dass wir mit unserem ganzen Leben auf dir gegründet und in dir verwurzelt sein dürfen. Herr, was sind wir froh, dass wir uns in dir freuen können, ganz unabhängig von den Fesseln unseres Lebens. Und Herr, was sind wir froh, dass wir all unsere Sorgen auf dich werfen können, dass du besorgt bist um uns und für uns. Danke, dass du dir Sorgen machst um uns und dass das viel besser ist als jede Sorge, die wir uns selber machen könnten. Herr, und so möchten wir auch jetzt alles abgeben, was uns belastet, was uns blockiert. Möchten es dir überlassen, dir übergeben. Und ich bitte, fülle du mit deinem Frieden, der alles Denken übersteigt, unsere Herzen und unser Denken aus. Danke, dass wir in dir geborgen sein dürfen. Bis auf den Tag, an dem du kommst und uns zu dir nimmst. Wir beten dich an. Amen.